Highway to Hell. Highway, Schnellstraße zur Hölle. Lockeres Leben, freie Liebe. Dauerkarte für eine Fahrt in eine Richtung. Ich will nichts, lasst mich einfach in Ruhe. Ich krieg das alles schon selbst hin. Ich brauche keinen Grund für das, was ich mache. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde. Ich bin auf dem Weg ins gelobte Land. Ich bin auf dem Highway zur Hölle. Kein Stoppschild, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Niemand wird mich aufhalten. Soweit die deutsche Übersetzung von diesem Song. Ist das die Hölle? Eine ewige Party? Oder ist das vielleicht nur die Werbeabteilung? Der Teufel ist ganz gut darin, uns an der Nase herumzuführen, uns falsche Dinge vorzugaukeln. Er ist ein Werbeprofi. Aber was ist die Hölle denn dann? Ist es das andere? Diese Teufel da mit dem nach Schwefel stinkenden Rauch, der große Topf mit kochendem Öl, vielleicht noch hier so Hörner dran und wie man das so auf alten Bildern kennt. Ist das die Hölle? Vielleicht sitzen jetzt viele hier, die denken, ach, gibt es die Hölle überhaupt? Oder gehört die nicht zu den mittelalterlichen Vorstellungen, die man getrost ins Museum stellen kann? So unter der Überschrift, überholt, erledigt, abgehakt, verstaubt. Was sagt die Bibel dazu? Sie ist für unseren Glauben der Maßstab und die Grundlage. Zunächst ein Bekenntnis. Ich war in Hölle. Ja, ist kein Witz. Wäre auch noch eine schöne Schlagzeile für die Bildzeitung morgen. Hohenoster Pastor war in Hölle. Aber nicht in der Hölle, sondern, vielleicht können wir das Bild mal sehen, machst du mal weiter, Stefan. Es gibt in einen kleinen Ort in Oberfranken, in der Nähe von Berg, wo wir früher gewohnt haben, wo ich als Kind mit meiner Familie gelebt habe. Da liegt der Ortsteil von Naila und dieser Ortsteil heißt tatsächlich Hölle. Da war ich gewesen. Hölle. Hat sogar eine Quelle. Man kann dort Höllensprudel genießen. Wunderbar. Hölle. Diese Ortschaft, ist das die Hölle auf Erden? Übrigens ganz charmant, oberhalb von diesem Schild ist so ein Werbeschild von einem Bestattungsinstitut. Hölle, ein Ort, ein realer Ort, so wie dort in Oberfranken. Nun, ich möchte zunächst einmal eine Überschrift so nennen, die Hölle auf Erden. Denn wir kennen ja diesen Ausdruck für Situationen, die uns so schrecklich erscheinen, so schlimm, dass wir kaum Worte dafür finden, Erlebnisse, furchtbare Erfahrungen, wo wir nur noch sagen können, das ist ja die Hölle auf Erden. Da ist ein Schlachtfeld, ein Krieg, etwa Afghanistan. Heute ist ja auch Volkstrauertag. Wir denken an die Gefallenen nicht nur der beiden Weltkriege, sondern an die Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft bis in unsere Zeit. Und auch deutsche Soldaten kommen in Afghanistan ums Leben. Für sie ist das dort die Hölle auf Erden. Oder wenn ein Selbstmordattentäter Dutzende in die Luft jagt, kleine Kinder mit dabei. Hölle auf Erden. Aber das gibt es vielleicht auch in unserer Umgebung auf eine andere Weise. Die Hölle auf Erden, wenn eine Ehe völlig aus dem Lot geraten ist, wenn jemand vom anderen nur noch geschlagen oder gehasst wird, wenn eisige Kälte zwischen beiden herrscht, wenn Kinder missbraucht werden. Hölle auf Erden. Warum eigentlich dieser Ausdruck? Es ist offensichtlich so das Schlimmste unserer Vorstellung, was wir mit dem Namen Hölle bezeichnen. Hölle gibt es auch in der Gefühlswelt. Vielleicht passt hierzu dieser bekannte Partyschlager von Wolfgang Petri, wo regelmäßig bei entsprechender feuchtfröhlicher Stimmung bei irgendwelchen Partys die Menge grölt: Hölle, Hölle, Hölle. Ich könnte da nicht mitgrölen, denn es ist ja ein zutiefst trauriger Text. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle, singt er. Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll. Tja, man könnte da sicher mitgrölen, wenn es nur erfunden wäre, wenn es das nicht tausendfach in Wirklichkeit gäbe und die Menschen zutiefst in ihrem Inneren verletzt und gequält sind, dass einem schon beim Zuhören dieser Biografien und Lebensgeschichten nur die Tränen in die Augen kommen. Die Hölle auf Erden, wie viele Menschen erfahren sie? Vielleicht fragt man, reicht das nicht schon, die Hölle auf Erden, wozu braucht es dann noch eine andere Hölle? Ich habe mal eine gute Grafik gesehen, da sind lauter Worte darauf, das heißt, es ist nur ein Wort, was darauf immer wieder kommt: Liebe, 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 Liebe. Vielleicht können wir mal dieses Bild uns anschauen: Liebe, Liebe, Liebe. Und dann gibt es da einige Stellen, wo etwas fehlt, wo die Liebe fehlt. Wenn man dann genau hinschaut, dann kann man das lesen, was dann dabei rauskommt. Das ist die Hölle. Die Hölle. Hölle ist eigentlich, und das ist die Botschaft von dieser Grafik, die Abwesenheit von Liebe, der pure Egoismus, die reine Ich-Bezogenheit. Und damit sind wir schon dicht dran an dem, was auch die Hölle jenseits dieser Erde ist. Und das ist so der zweite Gedankengang, den möchte ich so überschreiben: Hölle jenseits von Eden. Oder man könnte noch ein kleines R da hineinfügen: Hölle jenseits von Erden. Es gibt nicht nur die Hölle auf Erden, nein, es gibt auch die Hölle nach dem Tod. Für den christlichen Glauben jedenfalls gehört von Anfang an diese Vorstellung dazu. Allerdings ist die Bibel sehr zurückhaltend mit der Ausschmückung dessen. Sicher, auch in der Bibel werden Bilder gebraucht, um das Unfassbare auszudrücken. Und da ist etwa auch vom Feuer die Rede. Vom Feuer. Jesus erzählt einmal eine Geschichte von einem reichen Mann, der sein Leben lang egoistisch lebt, eben ohne Liebe und ohne Gott. Und er sich dann nach dem Tod an einem Ort befindet, den wir als Hölle bezeichnen würden. Und dann heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 16: Vater Abraham, rief der Reiche laut. Und da ist so die Vorstellung, dass dieser alte Glaubensvater, eben Abraham, der dort im Himmel auf einem Thron sitzt, vom Thron Gottes ist an dieser Stelle nicht die Rede, dass der noch so etwas wie ein Ansprechpartner ist für diesen reichen Mann. Und dann heißt es: Hab Mitleid mit mir, schick mir doch den armen Lazarus, den ich immer ignoriert habe in seiner Not, den ich gequält habe, der mir sowas von egal war. Jetzt ist er mir nicht mehr egal, schick ihn mir doch. Er soll seine Fingerspitze, so heißt es hier, ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, nicht um uns Angst zu machen, sondern um zu zeigen, wie wichtig es ist, hier auf der Erde eine Entscheidung zu treffen. Weg von der Hölle, hin zum Himmel. Hier ist von Flammen und von Feuer die Rede. Nun muss man bedenken, dass in der Bibel sehr oft bildreiche Sprache verwendet wird, um etwas zu beschreiben, wofür unserer Sprache und unserer Vorstellungskraft die Worte fehlen. Es ist ganz gut ausgedrückt, was das Go Fresh-Team sich da im Untertitel überlegt hat, von der Realität des Unfassbaren. Ja, wir finden keine richtigen Worte, keine Vorstellungen dafür und deswegen benutzt die Bibel eben Bilder und da ist das Feuer eines der Bilder. Nur im Mittelalter, und da wird es jetzt etwas kritisch, da wurde das dann mächtig ausgeschmückt und man nutzte die Höllenvorstellungen als Drohkulisse und als moralisches Erziehungsmittel. Schauen wir uns einfach mal ein paar Bilder aus jener Zeit an. Also hier etwa sieht man die Qualen, so wie man sich das so vorstellt, in der Fantasie, wie man im Mittelalter eben die Hölle gemalt hat. Eine große Buchillustration, da sieht man also massenweise Kessel, die auf Feuer lodern. Mal eine Großaufnahme. Übrigens erschreckend, dass diese christlichen Maler, oft waren es Mönche in den Klöstern, dann in diesen einen Kessel einige Herrschaften hineingemalt haben, mit diesen Hüten drauf, Juden. Das ist offensichtlich so die Vorstellung gewesen. Ja, die Juden, die können ruhig in der Hölle schmoren. Weiter. Auch das eine ganz bekannte Höllendarstellung hier, ein Dämon, ein Teufel, den man sich mit der Fantasie kaum drastischer ausmalen könnte, wie er dann die Leiber und Seelen der Verlorenen verschlingt. Und schließlich noch eins der berühmtesten, wir haben es gerade vor kurzem in Rom selber gesehen, das jüngste Gericht von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Und dann werden die Verdammten im Grunde in den Abgrund geworfen, in die Hölle. Die Hölle. Ist das die Hölle? Im Mittelalter, da wurde ein Sprüchlein immer wieder zitiert, auf Latein. Ich habe es mal übersetzt, das war im Lateinischen in Reimform. Ich habe versucht, das ein bisschen wiederzugeben. Dein Tod und das jüngste Gericht, sowie des Himmels Freuden, daran zu denken ist Pflicht und an der Hölle leiden. Und es war so ein kleines Sprüchlein, ein Verslein, so wie Ene mene mu und raus bist du. Das haben die Kinder lernen müssen. Von klein auf wurde denen das so eingetrichtert. Und die Hölle wurde als Erziehungsmittel verwendet. Eine angstauslösende Vorstellung, die kann man ja wunderbar einsetzen, um seine Ziele zu erreichen. Und so finden wir noch in einer französischen Enzyklopädie aus dem 18. Jahrhundert den Hinweis, die Vorstellung der Hölle ist ein wunderbares Erziehungsmittel. Und dann steht da noch, man müsste sie erfinden, wenn es sie nicht gäbe. Was passiert denn hier eigentlich mit der biblischen Botschaft? Was passiert denn hier mit dem Evangelium? Freunde, Evangelium heißt frohe Botschaft. Und wenn die Hölle so missbraucht wird, als Drohmittel missbraucht wurde, dann macht man aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft. Und das hat mit der Art und Weise, wie Gott für seine Liebe wirbt, nichts zu tun. Nur dennoch, auch wenn wir die Hölle nicht missbrauchen wollen als Drohmittel und zum Bange machen, wir können sie auch nicht einfach abschaffen. Das ist wiederum das andere Extrem, in das die Neuzeit verfallen ist. Es ist so unbequem, diese Vorstellung länger zu ertragen von einer Hölle, von einem ewigen Verlorensein. Also schafft man es kurzerhand ab. Und es gibt genügend Kollegen, Pastorinnen, Pastoren, die das auch so sagen würden. Nein, es kommen alle in den Himmel. Eine Hölle, das ist überholt. Und so wie es beim Teufel praktiziert wird, dass man den auch kurzerhand abschafft, so macht man es auch bei der Hölle. Aber die Botschaft der Bibel ist anders. Sie redet von der Hölle als von einer Realität. Genauso wie vom Teufel. Mal ganz ehrlich, kann man eigentlich die Existenz des Teufels nach Auschwitz noch in Frage stellen? Wir können es uns nicht so leicht machen, einfach das, was uns unbequem ist, abzuschaffen und in die Mottenkiste der Vergangenheit zu packen. Wir können es nicht so machen wie ein Dichter eines Gesangbuchliedes aus der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Der schrieb ein Lied: Gott sei Lob und Preis und Ehr, es gibt nun keinen Teufel mehr. Ja, wo ist er denn geblieben? Die Vernunft hat ihn vertrieben. Wenn das so einfach wäre. Nein, die Wirklichkeit ist eine andere. Also was ist dann mit der Hölle, wenn diese mittelalterlichen Vorstellungen nicht zutreffend sind, wenn es auch nicht zutreffend ist, dass es sie nicht gibt? Ich glaube, dass die Existenz der Hölle, so merkwürdig und so schwer zu begreifen es klingt, so, sie hängt zusammen mit Gottes Liebe. Warum? Es gehört zum Wesen der Liebe, dass sie niemanden zwingt. Liebe ist immer nur eine Einladung. Liebe ist immer nur ein Angebot. Liebe hat was mit Freiheit zu tun. Hier, ihr Konfis, wenn ihr irgendwann das erste Mal verliebt seid, dann geht ihr hin, irgendwie zum Mädel, ihr seid noch ganz unsicher, ihr fasst euch ein Herz und irgendwann kommt es dann, dass ihr die Worte über eure Lippen bringt: Du, ich hab dich lieb. Ja, aber was macht das Mädel dann? Da gibt's eigentlich nur die Möglichkeit, entweder sie geht darauf ein oder sie sagt, ist ja schön für dich, aber ich kann da nichts mit anfangen. Ade. Du kannst niemanden zur Liebe zwingen, sonst ist es keine Liebe mehr. Du kannst doch niemanden zur Liebe erpressen, auch wenn du dir sonst noch ein Bein ausreißt. Und manche versuchen auf die übelste Weise Liebe zu erzwingen, indem sie bis hin zum Selbstmord drohen. Wenn du mich nicht liebst, dann werfe ich mich vor den Zug. Aber liebe Freunde, wenn du jemanden wirklich liebst, dann würdest du nie so etwas sagen. Denn Liebe lässt dem anderen die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Das gehört zum Wesen der Liebe dazu. Bei Gottes Liebe ist es nicht anders. Gott zwingt sich uns nicht auf. Gott zwingt uns nicht, ihn zu lieben. Natürlich könnte er das so machen. Er könnte alle Menschen so machen, dass sie von Natur aus ihn einfach lieben. Aber was wären wir denn dann? Dann wären wir doch keine freien Menschen. Dann wären wir Roboter. Dann wären wir Computer, programmiert vom Himmel, auf Liebe eingestellt. Das ist dann keine Liebe. Gott möchte, dass wir ihn wirklich lieben. Und er liebt uns zuerst. Aber was ist dann, wenn die Liebe abgewiesen wird? Wenn Gott uns nicht in die Gemeinschaft mit ihm zwingt, aus Liebe, dann ist es offenbar möglich, auch ohne die Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und Gott hat Respekt vor unserer Entscheidung. Aus Liebe respektiert Gott unsere Entscheidung auch über den Tod hinaus. Deswegen würde ich es so sagen, sich selbst von der Gemeinschaft mit Gott ausschließen, das ist die Hölle. Erinnern Sie sich an die Grafik, Liebe, Liebe, Liebe und an diese Lücken? Und da war die Hölle. Ich glaube, man könnte es ein wenig umdeuten, wo Gott die Quelle der Liebe nicht ist, da ist die Hölle. wo nicht die Gemeinschaft mit Gott gesucht und gewollt wird, da ist die Hölle. Und das ist der Ernst und die Tragik. Das hat über den Tod hinaus Bestand. Wenn du Gott auf dieser Erde den Korb gibst, wenn du seine Liebe abweist, dann wird er dich auch nach dem Tod nicht dazu zwingen, ihn zu lieben. Ob Gott Wege und Mittel findet, auch nach dem Tod Menschen vielleicht mit seiner Liebe werbend zu überzeugen, zu gewinnen. Ich mag es angesichts der Größe Gottes, die unseren Verstand übersteigt, angesichts seiner unendlichen Barmherzigkeit, ich mag es nicht ausschließen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde es mir sogar von Herzen wünschen. Aber wir haben darüber keine Gewissheit. Wir haben als Menschen nur die Bibel, das Wort Gottes, an das wir uns halten können. Und wir sollten nicht spekulieren, ob es da vielleicht doch irgendwelche anderen Möglichkeiten noch gibt und uns damit vor der Entscheidung hier auf der Erde drücken. Es gibt genügend klare Stellen, die so lauten wie im Hebräerbrief: Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu lieben, danach das Gericht. Und ich denke, wir sollten nicht leichtfertig dieses überwältigende Angebot Gottes und seiner Liebe ausschlagen. Alles andere würde ich Gott überlassen. Welche Möglichkeiten er hat, ich weiß es nicht. Seine Möglichkeiten sind nicht unsere Möglichkeiten. Schließlich noch das Dritte, Gottes Angebot. Ich möchte es mal so nennen, Highway to Heaven. Das ist ein Schild, das hat mir ganz gut gefallen. Es zeigt noch einmal die Wahl, vor der wir stehen. Jesus sagt es einmal so, im Matthäus-Evangelium: Geht hinein durch die enge Pforte, das enge Tor. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Hier ist von zwei Wegen die Rede, und wir stehen vielleicht jetzt an dieser Weggabelung, und du bist vor die Entscheidung gestellt. Willst du da lang gehen oder da lang? Highway to hell, highway to heaven. Jesus hat uns diese Tür zum Himmel geöffnet. Ja, er hat sie nicht nur geöffnet, sondern er ist selber die Tür. Er sagt von sich: Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, und das heißt, wer sich mir anvertraut, wer an mich glaubt, der wird gerettet werden. Oder: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn du vor dieser Entscheidung stehen solltest und dich noch nicht entschieden hast, dann schieb das nicht auf die lange Bank. Jemand hat mal gesagt: Was ist das liebste Möbelstück des Teufels? Ganz klar, die lange Bank. Denn er will, dass wir diese Entscheidung auf die lange Bank schieben. Einfach vor uns herschieben und nicht Gottes Angebot der Liebe annehmen. Tu es heute, dann bist du auf dem Highway to Heaven. Und dann gilt, und das ist so der Schlussgedanke, so wie es eine Hölle auf Erden gibt, gibt es auch einen Himmel auf Erden. Denn der Himmel, das ist nicht etwas, was irgendwann erstmal kommt. Dann werden wir in einer unbeschreiblichen Herrlichkeit, für die uns hier auch die Worte fehlen, von der wir auch sagen können, die Realität des Unfassbaren. Dann werden wir in dieser unglaublichen Herrlichkeit Gott selber erblicken von Angesicht zu Angesicht. Aber das ist nicht ein Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern schon jetzt dürfen wir den Himmel auf Erden hier und da erfahren, in Momenten tiefsten Glücks, die Gott uns schenkt, in der Gemeinschaft mit ihm, in der Gemeinschaft auch mit anderen Christen, wenn wir erleben etwa Vergebung unserer Schuld und dann befreit aufatmen können. Wir hatten gestern einen Alpha-Tag im Rahmen unseres Alpha-Kurses und da haben einige einen Anfang mit Jesus gemacht, haben Jesus eingeladen in ihr Leben. Und ich glaube, für den einen oder anderen war das vielleicht auch so etwas wie der Himmel auf Erden. Highway to Heaven. Bist du schon unterwegs auf dem Highway to Heaven? Amen.